Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen nach der Macht von Eilmeldungen und wie sie in der modernen Aufmerksamkeitsökonomie an Bedeutung verlieren. Und dann sind wir in Paris und schließen das Centre Pompidou. Und dann Horror bei uns. Die Vögel, Tiere greifen an und man weiß gar nicht so genau, warum eigentlich. Was wollen sie? Wir gehen ins Theater in Zürich und finden es raus. Und wir sind nochmal im Theater, nämlich in Berlin, wo Frauen in Großkonzernen versuchen, das Patriarchat zu brechen mit eher ungewöhnlichen Mitteln. Wir wissen es. Trotz vieler Fortschritte sind Frauen in den meisten Bereichen des Berufslebens benachteiligt. Sie arbeiten oft mehr. Für weniger Geld steigen weniger auf, werden immer noch von Männern ausgebotet. Welche Strategien entwickeln Frauen eigentlich, gerade in qualifizierten Jobs, sich eben nicht unterkriegen zu lassen? Antworten könnte es im Deutschen Theater in Berlin geben. Heute war da zum ersten Mal ein Stück zu sehen, das genau dies zum Thema macht, nämlich Der Liebling. So hieß dieses Stück von Svenja Viola Bungarten und für uns war André Mumut da. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war das für ein Stück?
Auf jeden Fall war es eine ziemlich aggressive Komödie. Es ist ein lustiges Stück, so wie es auch die Autorin häufiger schreibt. Svenja Viola Bungarten arbeitet gerne mit so Pulp-Elementen, mit sehr drastischer Komik und benutzt diese Komik aber eben, um gesellschaftskritische Themen aufzuarbeiten. Hier wagt sie wirklich eine Provokation, gerade wenn man sich ihre Anmoderation jetzt nochmal vor Augen hält. Die Problematik, die Frauen in der Geschäftswelt täglich erleben, ist hier sozusagen auf eine satirische Austauschung angelegt. Nämlich hier sind die Frauen die toxischen Chefinnen. Hier sind die Frauen die die Macht haben, die Macht missbrauchen und die auch gewalttätig werden.
Die übernehmen patriarchale Energien sozusagen.
Die übernehmen patriarchale Energien und das ist auch das, was die Autorin im Sinn hatte. Also das lohnt sich wirklich, ihre Bemerkungen, ihre Interviews, die sie vor dem Stück gegeben hat, auch mal zu lesen. Was sie interessiert hat, ist, dass Weiblichkeit, wie sie sagt, das ist jetzt ein Zitat von der Autorin, dazu benutzt wird, patriarchale Macht aufrechtzuerhalten und rechte Narrative zu mehr Einfluss im Mainstream zu bringen. Also dieses alte, klassische Frauenbild eigentlich wieder populär zu machen. Darum geht es auch in dem Stück. Aber erstmal geht es um zwei konkurrierende Unternehmen, die Damenhygieneartikel herstellen. Da ist das Never-Unternehmen, das Tampons herstellt und das Immer-Unternehmen, das Binden herstellt.
Und also die beiden, nie und immer.
Sozusagen. Nie und immer und okay. Always kennt man ja auch, ist natürlich eine Anspielung. Und im Mittelpunkt steht eben die Never-Konzernchefin, CEO Franka König, gespielt von Fritzi Haberland, die ein ziemliches Problem hat mit ihren Mitarbeiterinnen. Angeblich gibt es einen Keller mit toten Praktikantinnen, die sie alle umgebracht hat. Und das Stück beginnt damit, dass sie ihre Happiness-Managerin rausschmeißt, allerdings auf brutale Weise, nämlich mit einem Schwertangriff.
Und das ist hart. Auch für eine Happiness-Managerin ist das ein harter Umgang.
Und die versucht sich zu rächen und versucht ihre Schwester, die eine Schauspielerin ist, in dieses Unternehmen einzuschleusen, um eben rauszukriegen, was da eigentlich wirklich abläuft. Also man merkt schon, da ist sehr viel Handlung drin. Das ist eine richtige Geschichte, die allerdings natürlich ein großes satirisches Potenzial entwickelt.
Sie haben eine Szene mitgebracht, ne?
Genau, da hört man genau das, wie sich nämlich Franka König mit ihrem ziemlich traurigen Sohn abspricht, wie man jetzt in dieser Situation damit umgehen kann.
Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du keine Schwerter mit auf die Arbeit nehmen sollst?
Das ist doch nur ein ganz kleines.
Ist das Blut?
Wo?
Da!
Nein, bitte reiß dich zusammen! Kastel!
Ich soll mich zusammenreißen!
Muss man hier. Normalerweise verlassen interne Informationen nicht die Firma. Das ist vertraglich geregelt.
Kündigungsgründe sind auch vertraglich geregelt.
Das Internet verdammen will ich! So wie ich alles verdammen will!
Das Internet ist jetzt nicht dein größtes Problem. Was machen wir jetzt mit der Situation?
Eine Happiness-Managerin zu kündigen, weil man unhappy ist, ist ja wohl kein Verbrechen, oder?
Sie haben von Komik gesprochen, genau, die habe ich gehört gerade.
Ja, die war auch da.
Ja. Also ein durchaus auch pointierter und witziger Abend, der an den richtigen Stellen übertreibt.
Ja, ich finde erstmal das Stück sehr gelungen und sehr witzig. Ich habe tatsächlich sehr gelacht beim Lesen dieses Stückes, weil es auch wirklich tolle Dialoge hat. Das ist präzise, es ist scharf formuliert, es überrascht einen eben auch, weil es so toxische Weiblichkeit zur finalen Vergeltungsschlacht schickt. Das ist auch am Ende des Stückes so. Da wird in diesem Keller der toten Praktikantinnen richtig auf Leben und Tod gekämpft. Und trotzdem geht's da um was. Und es ist clever gemacht, wie dann eine neue Generation heranwächst, die eben diese Tradwives abbilden. Also Frauen, die ganz bewusst bewusst Werbung dafür machen, bekommt Kinder, kümmert euch um euren Mann, backt euer Brot und macht auch eure Tampons selber. Dieser Liebling ist ein Tampon zum Selbermachen, der für diese Tradwives entwickelt
wird. Traditional Wives,
die sich diesen alten patriarchalen Mustern freiwillig unterwerfen. Und da wird dann auch plötzlich klar, da geht es um Alice Weidel, da geht es um die Frauen, die in Europa den Rechtsruck auch vorantreiben. Und das ist in dem Stück sehr gut angelegt. Jetzt hat Anita Wolesica, die gerade einen ziemlichen Lauf hat, sie ist zum Theatertreffen eingeladen mit einer Produktion vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg, mit Der Maschine, Über allen Gipfeln ist Ruhe, heißt der Abend. Sie ist auch eine Spezialistin für Komödien und auch für sehr großartig choreografierte Abende. Da geht es viel um körperliche Komik und das bringt sie auch in diesen Abend ein. Allerdings habe ich mit dieser Inszenierung heute ein ziemliches Problem gehabt, weil da von Anfang an, also wirklich vom allerersten Augenblick an, wird da so aufgedreht, da wird so laut, krawallig und brachial Komödie gespielt, dass eigentlich dieser feine Witz oder dieser absurde Witz der Dialoge immer nur rausgebrüllt wird. Der wird immer nur so ausperformt, dass man überhaupt keine Möglichkeit hat, mal einen Zwischenton auch wahrzunehmen. Das fand ich störend.
Also ein bisschen zu grob geschnitzt, was Sie da heute Abend
gesehen haben. Sehr grobschlächtig, auf jeden Fall. Es gibt großartige Momente, wie wir sie eben gehört haben. Natürlich macht Fritzi Haberland das meistens fantastisch und auch ihr armer Sohn Carsten König, Frieda Langenberger, der hat es wirklich nicht leicht. Der fängt dann immer zwischendrin an, die Kulissen aufzuessen, weil er vor lauter Frust nicht weiß, wie er mit seiner Mutter umgehen soll und damit, dass er da überhaupt nichts zu sagen hat in diesem Unternehmen. Da sind großartige kleine Momente, auch Slapstick-Situationen drin und da wird auch hin und wieder mal so ein trockener Gag gebracht. Aber genau das hat mir gefehlt, dass da mal ein bisschen Lässigkeit, Coolness, Abgeklärtheit reinkommt. Das ist hauptsächlich lauter Krawall und das wird dem Stück meiner Meinung nach nicht gerecht, weil das führt uns auf Abwege. Das provoziert uns auch mit diesen Weiblichkeitsbildern und mit der Frage, müssen sich Frauen tatsächlich, um sich durchzusetzen, diesen Bedingungen anpassen? Am Ende gibt es so eine kleine, hinter der Kulisse stattfindende Utopie, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler dann doch gut miteinander auskommen und dass es eben doch nur ein Spiel war. Es ist nur ein Spiel, aber es ist ein Spiel, das mit unangenehmen Wahrheiten hantiert. Und wenn es nicht so laut auf die Bühne gebracht worden wäre, wäre es ein großartiger Abend geworden.
Aber vielleicht lernen Männer, wie wir beide zum Beispiel, doch was Besonderes an so einem Abend? Eine andere Perspektive auf das Patriarchat?
Ja, das glaube ich schon, dass man das lernen kann. Das Großartige, was ich aber sowohl an dem Stück und dann auch durchaus im Spiel der Darstellerinnen finde, ist aber, dass man sich plötzlich doch mit diesen auch toxischen Frauen freuen kann. Wenn die ihre Kämpfe ausfechten, wenn die plötzlich Größe entwickeln, also gerade diese Franka König von Fritzi Haberland, die Königin der Damenhygiene, wie es heißt im Stück. Natürlich ist die brutal mit ihrem Schwert. Die hat auch ein tolles Kostüm von Janina Brinkmann, so eine Mischung aus Ritterrüstung und Rokoko-Kostüm. Also es ist eine völlig aus der Zeit gefallene Person, die auch dann immer wieder so in schillerscher Rhetorik da auf die Bühne stürmt und immer mit irgendwem kämpfen oder das Internet abschalten will. Aber die bekommt eine Größe verliehen von der Autorin und natürlich auch von der Inszenierung, dass es Spaß macht, Freude macht, ihr beim Kämpfen zuzuschauen. Und wirklich gruselig ist die jüngere Generation, die dann eben sagt, wir haben hier eine Idee, wir gehen zurück in die Vergangenheit, wir haben ein rechtes Weltbild, wir können dieses Bild stark machen und daraus unsere Karriere ableiten. Wir können erfolgreich sein, auch in der Welt der Wirtschaft, auch in der Welt der Damenhygiene, indem wir auf rechtes Gedankengut zurückgreifen, weil das verkauft sich sehr gut. Und dann hat plötzlich auch die alte Königin, Franka König, nichts mehr zu sagen und kann wirklich nur noch zuschlagen mit dem Schwert. Und das gibt einem zu denken und das ist auch fabelhaft gespielt. Wie gesagt, zu laut, zu schrill, zu sehr vordergründig in der Komik, leider.
Den Rollennamen Franka König, allein dafür kann man schon mal ins Theater gehen, das ist wirklich ein fantastischer Name. Also sehr gemischte Eindrücke von dieser Uraufführung, Der Liebling von Svenja Viola Bungarten in der Regie von Anita Wolesica, die wie gesagt auch beim Theatertreffen dann zu erleben sein wird, mit einer anderen Inszenierung, die aus dem letzten Jahr stammt, aber dann im Mai. Wir werden natürlich auch dabei sein beim Theatertreffen in Berlin. Heute war für uns André Mumert im Deutschen Theater in Berlin in dieser Uraufführung. Vielen Dank.
Sehr Dankeschön. Gerne.
Und ich gebe zu, ja, als Journalist muss man gelegentlich mal abschalten, die Allmeldungen sein lassen, auch wenn es schwerfällt. Es werden immer mehr und nicht immer sind sie fundiert. Manchmal erhöhen sie einfach nur den Informationsfluss, der eh schon maximal ist, gerade in diesen Tagen und Wochen. Die Aufmerksamkeitsökonomie schlägt jedenfalls mit ihren härtesten Mitteln zu, scheint es gerade. wenn ständig etwas aufploppt, auf dem Smartphone zum Beispiel, man schaut schon etwas angstvoll, was da gerade wieder angezeigt wird. Und wie das Eilige und Wichtige vom Eiligen und Unwichtigen unterscheiden, fragen wir doch mal. Sven Gößmann, er ist Chefredakteur der dpa, der Deutschen Presseagentur. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was muss eine Meldung haben, damit sie bei Ihnen als Eilmeldung rausgeht?
Sie muss einen besonderen Nachrichtenwert besitzen. Entweder ist sie unerwartet oder ungewöhnlich oder sie beschreibt ein erwartetes Ereignis und dessen Vollzug, also zum Beispiel die Wahl eines Politikers oder ähnliches.
Ich habe mal geschaut, also die letzte Eilmeldung stammt von Freitagnachmittag, dass die Eilanträge gegen Sondersitzungen in Karlsruhe scheitern. Also das Bundesverfassungsgericht hat da also entschieden, dass die Sondersitzungen des Bundestages stattfinden konnten. Die Anträge von AfD und Linkspartei wurden da zurückgewiesen. Das war Ihre letzte Eilmeldung. Sie sind da sparsam, kann das sein?
Ja, wir sind sparsam, weil wir natürlich versuchen, als Nachrichtenagentur immer dann, wenn die anderen Puls bekommen, unseren ein wenig runterzuregeln und zu sagen, erstens, stimmt das überhaupt? Zweitens, ist es so wichtig, dass es den Charakter einer Eilmeldung hat? In diesem Fall war es so, weil es natürlich Auswirkungen gehabt hätte auf die deutsche Politik, wenn das Verfassungsgericht anders entschieden hätte. Das ist eine klassische Eilmeldung, es ist ein erwartetes Ereignis. Man wusste, das Gericht entscheidet, aber wie es entscheidet, wusste man natürlich nicht.
Also die Auswirkungen müssen massiv und spürbar sein.
Ja, die Geschichte der Eilmeldung ist immer eine, die war über viele Jahre vor allen Dingen nach innen gerichtet, in die Medienszene zu den Kunden der dpa, also großen Redaktionen von Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen, Websites. Es ging ja mal um die Frage, hallo Wachredaktion, hier kommt eine neue Entwicklung, auf die ihr reagieren müsst. Das ist unser Hinweis darauf. Und natürlich hat mit dem Aufkommen des Internet und erst recht des Smartphones es auch begonnen, dass diese Eilmeldung sofort als Produkt genutzt wurden, um gepusht zu werden, wie das heißt, auf die Smartphones vieler Menschen. Und dadurch haben sie ein bisschen anderen Charakter auch bekommen. Sie sind eigentlich auch immer so eine kleine Warnklingel für die Gesellschaft.
Denn eine Eilmeldung von der dpa, das ist jetzt zumindest mein Eindruck, ist etwas Besonderes, was vielleicht, wie oft passiert das am Tag? Zweimal, dreimal?
Ja, wir haben es im letzten Jahr ungefähr 1400 Eilmeldungen verschickt, in diesem Jahr auch schon wieder eine ganze Reihe. Ich bin mir nicht ganz sicher, es sind auf jeden Fall schon mehr als 200, glaube ich, und werden sicherlich auch noch eine Reihe mehr werden während der Koalitionsverhandlungen. Aber einer der Treiber sitzt natürlich jetzt im Weißen Haus.
Und da erleben wir ja, dass wir immer wieder, ja, das ist fast schon ein kleines Déjà-vu, so wie in der ersten Trump-Amtszeit, wo man aber, glaube ich, mehr auf Apps geschaut hat, wie damals noch Twitter, und dort geschaut hat, was Donald Trump gerade so twittert. Jetzt haben wir natürlich auch im Laufe der letzten Jahre auch eine technologische Entwicklung erlebt. Die Nachrichten-Apps auch auf den Smartphones sind ja immer besser geworden, generieren selbst ihre eigenen Eilmeldungen, Social-Media-Kanäle hauen ständig was raus. Wo sehen Sie sich da als dpa bei dieser Konkurrenz auf dem Smartphone?
Ja, wir sind die Verifizierer. Das heißt, wir brauchen für jede Eilmeldung, die wir haben, entweder eine absolut verlässliche Quelle, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht gibt bekannt, oder wir suchen uns eine Quelle für Behauptungen, Ereignisse, von denen wir etwas mitbekommen, und versuchen das Ganze zu verifizieren. Und wir haben natürlich ein Auswahlkriterium, das doch immer noch relativ hart ist. Es muss sich wirklich um etwas handeln, was Menschen und natürlich auch Redaktionen wirklich wissen sollten.
Geraten Sie da vielleicht zunehmend ins Hintertreffen gegenüber all diesen Apps und Kanälen, die eben auf dem Smartphone dominieren?
Naja, die Geschichte der Nachrichtenagenturen ist ja ungefähr 160, 170 Jahre alt. Natürlich hat das Aufkommen des World Wide Web und dann später auch des Mobiltelefons erst recht und jetzt auch der AI immer wieder dazu geführt, dass Nachrichtenagenturen sich zum Teil auch neu erfinden mussten. Das ist so, das Recht der ersten Nachricht ist fast immer weg, es sei denn, wir haben etwas exklusiv, was Gott sei Dank auch noch vorkommt, aber meistens ist es natürlich so, dass wir eher prüfen und dann aufmerksam machen eine breite Öffentlichkeit. Das ist jetzt von uns verifiziert und das ist auch wirklich so. Auf der anderen Seite, es geistern sehr, sehr, sehr viele Meldungen, auch gerade gefälschte Todesmeldungen, aus welchen Motiven auch immer, durch die Weiten des World Wide Web. Das ist, glaube ich, gut ist, wenn man das immer noch mal genau prüft. Das tun wir. Wir versuchen zum Beispiel, Menschen oder ihre Agenten zu erreichen, wenn es im Internet heißt, sie seien gestorben. Manchmal gehen die auch ran und dann wird uns spätestens klar, das kann so nicht stimmen.
Allerdings. Oder es ist künstliche Intelligenz. Ich meine, was Sie es gerade erwähnt haben, das ist ja auch natürlich eine wichtige Quelle der Information, auch etwas, was eben auch leicht zu Manipulationen genutzt werden kann. Wie verändert das Ihre Arbeit, wenn es um Schnelligkeit geht und um Informationen?
Künstliche Intelligenz ist für uns erstmal etwas, was wir grundsätzlich optimistisch betrachten, weil wir sagen, das kann uns helfen bei der Verifikation, es kann uns helfen bei der Nachrichtenaufbringung, es kann uns bei der Nachrichtenaufbereitung auch helfen. Aber am Anfang, am Ende steht bei uns immer der Mensch. Und natürlich ist es wie mit dem Auto, das kann als Krankenwagen genutzt werden oder für Bankräuber. So ähnlich ist das mit der künstlichen Intelligenz. Es kommt immer darauf an, welche menschliche Intelligenz diese wofür einsetzt.
Sie haben schon die USA erwähnt, wir haben kurz darüber gesprochen, über Donald Trump und die hohe Aufmerksamkeit, die er mal wieder auf sich zieht. Jetzt scheint es noch ja schon auch deutlich massiver noch zu sein als damals sogar. Damals dachte man schon, es ist wirklich ziemlich viel los und täglich gibt es irgendwie Neuigkeiten. Sie kommen gerade aus den USA zurück, waren gerade in New York, haben die Kolleginnen und Kollegen besucht, waren auch bei den Kollegen von AP, also Associated Press, dieser traditionsreich. Man kann es, glaube ich, ein bisschen vergleichen mit der DPA, also so eine Art DPA in den USA, wenn man so will, auch mit einer langen Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, die gerade, wir haben auch schon darüber berichtet, da sehr im Streit liegen, auch mit dem Weißen Haus, da zum Teil rausgeschmissen worden sind, weil sie eben auf bestimmte Kriterien achten und sich nicht komplett auch den Sprachregelungen des Weißen Hauses unterwerfen wollen. Wie empfinden Sie eigentlich diesen massiven Nachrichtenfluss, der jetzt gerade aus den USA auf uns einströmt? Wie agieren Sie da als Nachrichtenagentur?
Ja, man muss das sehr sorgfältig auswählen. Es gibt vielleicht drei Kategorien. Zum einen müssen wir uns bewusst machen, dass das natürlich eine Kommunikationsstrategie des Weißen Hauses ist, die anders als in der ersten Amtszeit von Donald Trump so geplant ist. Es geht darum, die Kriegstaktik, glaube ich, des Golfkrieges hieß damals Shock and Awe. Also alle zu beschäftigen, zu schockieren, zu überraschen, um so Wirkung zu erzeugen, für sich und Gegner zu verunsichern, die Öffentlichkeit ständig in Bewegung zu halten. Vielleicht auch ein bisschen, um davon abzulenken, dass neben all dem, was gesagt wird, gar nicht so viel passiert. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, Donald Trump führt einen Kampf, der ist vor allen Dingen ein Kulturkampf. Es geht ihm darum, die Hoheit über die öffentliche Meinung zu gewinnen. Solche Szenen wie die, als er zusammen mit seinem Vizepräsidenten Vance Volodymyr Zelensky sozusagen attackiert hat im Oval Office, da ist ihm der verräterische Satz rausgerutscht, this would be great TV, also das würde großes Fernsehen geben. Das ist die Kategorie der Öffentlichkeit, in der Donald Trump, der Reality-TV-Star, denkt und handelt. Und natürlich ist unsere Rolle und die aller seriösen Medien nicht nur zu transportieren, sondern auch zu prüfen, einzuordnen, aber natürlich auch immer zu beobachten, was dieser Mann macht. Dass er sein Umfeld, auch das Umfeld, das Journalistische jetzt geöffnet hat. Es gab 7000 Bewerbungen, als das möglich war, von Bloggern, Podcastern, Bürgerjournalisten, rechten Networks, die aus dem Weißen Haus berichten wollen. Er hat viele davon zugelassen und nennt sie die neuen Medien. Das zeigt, er führt einen Kulturkampf auch auf der Ebene der Kommunikation und gerade dort.
Und die werden vermutlich dann andere Eilmeldungen rausgeben als Sie von der DPA und von AP, oder?
Die fragen Zelensky dann, warum er keinen Anzug trägt. Und das ist dann die Nachricht, die natürlich auch Nachhall findet, gerade in den Kreisen, die Donald Trump unterstützen.
Sven Gößmann ist der Chefredakteur der deutschen Presseagentur, der DPA. Wir haben mit ihm gesprochen über die Schnelllebigkeit von Informationen, über den massiven Informationsfluss und wie man dort auch ordnend, zumindest es versuchen kann, ordnend einzugreifen, auch mit dem, was eine traditionsreiche Nachrichtenagentur ebenso zu bieten hat. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.
Ja, auch das Centre Pompidou hat ein großes Asbestproblem, was in den nächsten Jahren gelöst werden soll. Saniert wird dieser Kulturtempel, ich glaube, so kann man ihn beschreiben, dieses berühmte Kulturzentrum in Paris. Die Sammlungen ziehen aus, gehen zum Teil an andere Orte in der Stadt oder ziehen um die Welt. Und eine Sammlung ist auch betroffen, nämlich die fotografische Sammlung, eine der reichsten in Europa überhaupt. Die wird geführt von Florian Ebner, und den wir jetzt in Paris erreichen. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Wie stellt sich das Centre Pompidou im Moment dar?
Ja, also es ist in der Tat eine große Fabrik, die sich langsam leert. Vor sozusagen eineinhalb Wochen, Anfang März, am Sonntag war der letzte Tag für die große Bibliothek, die wir hier haben. Und jetzt seit Montag war der letzte Tag für die ständigen Sammlungen, die jetzt im Grunde abgebaut werden. Das war nochmal ein Wochenende mit wirklich 35.000 Leuten, die gekommen sind für diese beiden Stockwerke 4 und 5. Also große Teile werden jetzt wirklich geschlossen, sind geschlossen, werden geräumt, alles muss raus. Es sind aber noch zwei große Ausstellungen, die noch eröffnen werden. Also das Pompidou hat noch nicht ganz geschlossen. Das schließt dann wirklich erst am 21. September.
Da ist unter anderem auch der Fotograf Wolfgang Tillmanns dabei, ne?
Genau, es gibt zwei wirklich tolle Ausstellungen. Jetzt Mitte März eröffnet eine Ausstellung Paris Noir über die Präsenz schwarzer Künstler aus Afrika, den Amerikas und der Karibik in Paris ab 47. Wirklich große, tolle, thematische Ausstellung. Und dann die allerletzte Ausstellung, mit der dann das Haus schließt, ist Wolfgang Tillmanns gewidmet, genau.
Die Sie auch kuratiert haben?
Genau, also mit einem großen Team. Wir sind sozusagen wirklich viele Leute, die daran arbeiten. Und das eröffnet dann am 12. Juni die wirklich allerletzte Ausstellung vor der endgültigen Schließung.
Wolfgang Tillmanns Ausstellung auf der Baustelle am Centre Pompidou.
Ja, also in der Tat findet sie statt in der leergeräumten großen Bibliothek, Bibliothèque publique d'information. Das sind eigentlich bis zur Schließung 4000 Leute täglich drin gewesen. Und wenn sie leer ist, ist es wirklich ein großes Plateau wie Ende der 70er Jahre. Und das ist in der Hinsicht auch wirklich eine Konstellation, die relativ einmalig ist, weil natürlich Wolfgang Tillmanns eher die White Cubes gewöhnt ist. Und als wir ihn Mitte 2022 eingeladen haben, war er doch schon sehr interessiert an diesem Projekt und war jetzt auch viel da. Man konnte ihn beobachten, wie er sich diesen dann leergeräumten Raum zu eigen macht und irgendwie auch als Echoraum benutzt. Das ist ein Ort, ein sozialer Ort, ein Ort des Wissens und funktioniert wahnsinnig gut als Echoraum für seine Kunst und für seine Arbeit.
Das heißt also, das Centre Pompidou, was jetzt so ganz anders aussieht, so umgestaltet wird, saniert wird, entleert wird, bekommt nochmal fast einen ganz eigenen Charme, einen eigenen Charakter?
Ja, also das darf man sich nicht als Industriebrache vorstellen. Das wird schon ein guter Ort. Das wird schon ein Ort, der eben jetzt nicht die Galerie 1 oder 2 ist, sondern ein Ort mit einem Industrieteppich, aber der sehr, sehr intelligent von Wolfgang Tillmanns in Szene gesetzt wird. Das ist das Tolle. Und ich glaube auch das Visionäre an dieser Einladung, weil das Pompidou ist eben mehr als nur ein großes Museum, sondern es ist wirklich diese so oft genannte Kulturfabrik-Modell für viele andere Institutionen, die einfach auch den Weltgeist der 70er Jahre, der ja so anders war als unser heutiger, zum Ausdruck bringt und ihn nochmal anders in Szene setzt. Und das kann man schon auch als ein Zeichen sehen, dass sozusagen das nicht jetzt von einer französischen Künstlerin oder Künstler bespielt wird, sondern einem ja durch und durch europäischen Künstler gewidmet wird. Und das ist vielleicht jetzt heute, also das war nicht so gedacht Mitte 22, dass die Lage so sein wird, aber vielleicht nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt.
Was wird er da genau zeigen?
Er zeigt wirklich sein ganzes Universum, seine fast 40-jährige künstlerische Arbeit, aber auch seine Sammlungen. Er geht mit dem Raum um. Also es war immer ganz wichtig für ihn, wie sozusagen funktioniert seine Bilder in dem Raum und was behält er, was baut er um, was bringt er in Schwingung. Und das ist das Tolle eben, dass sich sozusagen in dieser Bibliothek dieses Werk nochmal neu liest, aber mit auch vielen Überraschungen. Also auch die letztlich futuristische Architektur des Pompidou wird auch nochmal anders in Szene gesetzt. Das ist wirklich durch und durch eine große und hoffentlich großartige Installation von ihm.
Kann man denn in diese Übergangszeit, wo sich ja offenbar neue Einblicke ergeben und vielleicht ein neuer Blick auch auf das Centre Pompidou ganz automatisch, weil es eben eine Art Baustelle wird, kann man das nutzen für die Zukunft? Sollte sich das Centre Pompidou verändern?
Unser Präsident spricht ungern von Schließung, weil einfach die Sammlung wirklich an vielen Orten gezeigt wird, sondern eher von einer Metamorphose. Und es ist natürlich schon die Frage, wie jetzt sozusagen dieser Bau und diese Institution, die in den 70er Jahren so visionär war, wie erfindet sie sich neu, dass sie Mitte 2030 wieder eröffnet und dann vielleicht auch wieder ein Modell ist für die Zukunft. Also das ist der Ehrgeiz, ne? Und es wird kein neuer großer Flügel gebaut und reingeklotzt, sondern die Parkplätze unter der Piazza, was ja auch so ein wichtiger Teil des Pompidou ist, diese Leerfläche davor. Die Parkplätze werden zum Beispiel umgebaut für weitere Ausstellungsflächen, Kinos und Projektionsräume. Also in der Hinsicht, glaube ich, ist die Idee des Umbaus schon auch eine Idee, die auch zu unserer Zeit passt.
Und dann werden ja große Teile der Sammlung etwa im Grand Palais zu sehen sein in Paris oder auch wandern. Was passiert mit der fotografischen Sammlung?
Compalais, das sind wir zum Beispiel auch mit der fotografischen Sammlung dann Ende 26, da feiert Frankreich den Bicentenaire, den 200. Geburtstag der Fotografie, weil die erste erhaltene Fotografie 1827 entstanden ist. Und da zeigen wir dann eben ganz wichtige Werke der Sammlung unter diesem Vorzeichen dieser 200. Jahrestages. Aber wir sind auch an vielen, vielen Orten zu sehen. In Paris, aber auch in Brüssel, auch in Hamburg und in Wien. Und ich werde oft gefragt, ob wir jetzt sozusagen so ein bisschen arbeitslos sind, aber es ist gar nicht der Fall, sondern es ist wirklich so, dass viele wichtige Teile, auch Brancusi, der rumänische Bildhauer, wird in der Nationalgalerie zu sehen sein. Also das werden wirklich, glaube ich, tolle Momente sein, auch in Europa, Frankreich, Europa und weltweit, wo dann die Sammlung zu sehen sein wird. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir jetzt sozusagen uns nicht völlig verschließen, sondern dass es einfach auch eine andere Phase ist des Pompidous. Und natürlich ist es kein einfacher Moment, ne? Also sozial und ökonomisch, sozial für die Leute, die hier gearbeitet haben und auf einmal jetzt raus müssen und neu. Also das wurde schon versucht, so sozialverträglich wie möglich alles zu machen. Ökonomisch hängt das ganze Stadtviertel an dem Pompidou mit 15.000 bis 20.000 Besuchern täglich. Also das sind alles Dinge und wichtige Faktoren, die man sozusagen nicht vergessen darf, neben jetzt der Frage der Zugänglichkeit und Sichtbarkeit der Kunst.
Und kulturpolitisch, was nehmen Sie mit aus diesem gesamten Vorgang, den Sie ja vor Ort erlebt haben? Also wir sehen ja zum Beispiel in Deutschland starke Sparmaßnahmen im Kulturbereich, auch was Museumsarbeit angeht. Wie ist es in Frankreich? Da haben wir ja eine eher zentralistische Kulturpolitik, wie die gesamte Politik ja eher von Paris ausgeht und vieles auch gesamtstaatlich geregelt wird. Welche Lehren ziehen Sie aus dem Vorgang im Centre Pompidou und also was da auch die Finanzierung dieses Umbaus angeht und der Umgang mit dem Centre?
Also ehrlich gesagt wurde jetzt die letzten Jahre viel Energie von Seiten des Centres hineingesteckt, um eine Vision zu entwickeln, sie umzusetzen. Wir bekommen ein neues Sammlungsgebäude im Süden von Paris, Mitte 26 in Massy. Ganz, ganz toller, großer Bau. Also das ist sehr, sehr viel in den letzten Jahren passiert und das Centre Pompidou ist einfach als Institution zu groß. Mit dem MoMA haben wir die größte Sammlung weltweit für moderne und zeitgenössische Kunst. Das heißt, das hat natürlich schon eine große Präsenz einfach. Wir sind größter Leihgeber weltweit für Werke der moderne und zeitgenössischen Kunst. Insofern, das wird schon weiter funktionieren, aber die Sichtbarkeit im Herzen von Paris ist jetzt einfach erstmal 4 Jahre nicht gegeben.
Das sagt Florian Ebner, der Leiter der fotografischen Sammlung des Centre Pompidou in Paris, was jetzt also für mehrere Jahre für eine Sanierung schließen wird, aber noch einmal für ein paar Wochen offen bleibt, unter anderem für eine Ausstellung von Wolfgang Tillmanns. Herr Ebner, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und wünsche dennoch gute Jahre, auch jenseits ihrer baulichen Heimat.
Absolut. Vielen Dank. Unser Team, wir haben schon viele Pläne und auch viele Projekte.
Dankeschön fürs Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Berliner Ensemble hat die Leiterin seiner Maskenabteilung freigestellt. Vergangene Woche hatte der Spiegel über mutmaßliche Missstände in der Maskenabteilung des Theaters berichtet und sich auf Aussagen von 16 ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterinnen bezogen. Die Frauen sprachen von Schikane, unter der insbesondere Mütter zu leiden hätten. Man habe von den Frauen ständige Verfügbarkeit verlangt. Das Berliner Ensemble hatte daraufhin alle Anschuldigungen zurückgewiesen. In einem Schreiben an die Mitarbeitenden erklärt Geschäftsführer und Intendant Oliver Reese nun, die Theaterleitung arbeite eng mit dem Betriebsrat daran, die Anschuldigungen aufzuklären. Dabei unterstützen soll demnach die Diversity Arts Culture, eine Beratungsstelle für Berliner Kulturbetriebe für Fragen zu Diversität und Antidiskriminierung. Museumsbesuche sind weitaus wirksamer gegen depressive Symptome bei Demenzerkrankungen als Medikamente. Das hat eine neue Studie der Universität Dresden herausgefunden. Auch die Studienmacher sind demnach von der Deutlichkeit der Ergebnisse überrascht und empfehlen nun, Museumsbesuche in die Regelversorgung zu übernehmen. Medikamente seien demgegenüber teuer und würden Betroffenen nicht helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Forschenden des Bereichs Allgemeinmedizin der TU Dresden untersuchten 3 Jahre lang in Kooperation mit den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, ob und wie regelmäßige Museumsbesuche den Allgemeinzustand von Demenzerkrankten verbessern können. Mehr als 50 fachliche, geschulte Kunstvermittler aus 33 Museen in Sachsen nahmen am Projekt teil. 1897 malte Gustav Klimt das Porträt des afrikanischen Prinzen William Nee Naughty Dawuana aus Ghana, und zwar im Umfeld einer sogenannten Völkerschau in Wien. Bei diesen damals populären Veranstaltungen wurden Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft präsentiert. Lange war unbekannt, wo das Bild verblieben war, bis es vor 2 Jahren wiederentdeckt wurde und nun verkauft werden soll. Das war bisher nicht möglich, da es sich um einen Fall von NS-Raubkunst handelt. Das Bild hatte eine Frau aus dem Nachlass des Malers gekauft, die nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland floh. Dann verlor sich die Spur. Gemutmaßt wird, dass das Bild zwangsversteigert wurde. Im Frühjahr 2023 erschien dann bei Wiener Kunsthändlern ein Ehepaar und legte ein stark verschmutztes Bild vor. Das Prinzenporträt. Es wurde restauriert und kann nun dank eines Restitutionsvergleichs verkauft werden. Der Kaufpreis soll demnach bei 15 Millionen Euro liegen.
Vögel brauchen Freiheit, der Mensch nicht unbedingt, könnte man vielleicht den Abend überschreiben, der heute Abend in Zürich zu erleben war, im Schauspielhaus, nämlich Die Vögel. Das war ein Abend in Zusammenarbeit mit dem Theater Hora. Das sind Schauspieler mit kognitiver Einschränkung. Und es wurde ein großer Bogen geschlagen. Das ist zumindest das, was das Theater versprochen hat. Nämlich von Aristophanes, den Vögeln, bis zu Alfred Hitchcock. Und mit Szenen hier wie diesen.
Die Vögel bringen die Schönheit in unsere Welt. Die Vögel bringen die Schönheit ins Universum. Ich habe beobachtet, dass die Vögel eine Verbindung haben mit den Göttern. Sie bringen die Botschaft in die Welt. Hier oben zu den Göttern. Sie bringen die Botschaft zu den Göttern an ihren kleinen Briefchen, an ihren kleinen Füßen. Ich habe auch beobachtet, dass die Menschen keine Verbindung haben mit den Vögeln.
Mensch und Natur, Vögel, Menschen, all dieses also heute Abend zu erleben im Schauspielhaus in Zürich. Wir haben gerade eine Szene daraus erlebt, Die Vögel. Und aus dieser Premiere kommt Christian Gampert. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend nach Berlin.
Ist ein großer Bogen, der da geschlagen werden soll, ne? Von Aristophanes bis zu den Vögeln von Alfred Hitchcock. Wie wird das Ganze verbunden von Lilia Ruprecht, der Regisseurin?
Ja, also zumindest von der Idee ist das ganz stringent. Man geht zunächst ins Reich der Vögel. 2 Athener halten sich dann da auf im Reich der Leichtigkeit, wo man keine Steuern zahlen muss und wo es kein Geld gibt. Aber die Menschen wollen natürlich alles besser machen und nutzbringender und letztlich auch kapitalistischer. Und überreden die Vögel, eine Stadt zu bauen, die dann natürlich auch Macht ausüben kann. Und sie bringen den König der Vögel um. So, und in der zweiten Station dieses Abends, die viel, viel ausladender ist, kommt dann der Hitchcock-Film aufs Theater. Und da schlagen die Vögel zurück. Die Natur greift an, die Zivilisation. Die Vögel holen sich die Macht zurück. Und dann wird es auch ein bisschen problematischer von der Spielweise, weil natürlich der Hitchcock-Film unglaubliche Emotionen erzeugt. Und das ist am Theater natürlich, wenn es keine filmisch einspielbaren Vögel gibt, viel schwieriger.
Und es ist ein Horrorszenario und ein Klassiker. Ich meine, der Film selbst ist ja schon tatsächlich auch Kulturgeschichte und jetzt versucht man das irgendwie auf dem Theater wieder herzustellen. Also diese Ängste, die diese Vögel auch bei den Menschen auslösen, dieses Horrorgefühl. Ist das überhaupt auf dem Theater? Kriegt man es aufs Theater?
Man kriegt es passt nicht wirklich hin. Allerdings muss ich sagen, dass der Abend mit einem sehr schönen Trick arbeitet. Er lässt nämlich diese kognitiv eingeschränkten Schauspieler vom Theater Hora die Vögel spielen. Sowohl im ersten Teil als auch im zweiten Teil. Das gibt quasi einen Chor der Vögel, unterstützt von Schauspielern des Zürcher Schauspielhauses. Und das ist wirklich ganz gut gemacht, weil die Vögel sind ja das Fremde. Und das ist also genau richtig besetzt und schön choreografiert und zum Teil auch mit Sounds unterlegt, die die ganze Sache auch horrormäßig aufladen sollen. Aber erstens finde ich den Gedanken, dass die Natur zurückschlägt, dann doch so ein bisschen einfach, weil der Hitchcock-Film eigentlich einen anderen Schwerpunkt hat. Und zum anderen ist es halt so, dass man im zweiten Teil doch an Hitchcock entlang spielt. Die Qualität des Hitchcock-Films liegt ja nun gar nicht an den Personenkonstellationen. Tippi Hedren, die die Hauptrolle spielt, ist ja so eine Oberschichtsblondine, die doch sehr hysterisch immer die Hände ringt und ganz viel Angst hat. Und das ist schon im Film ja doch ein bisschen altertümlich. Und was jetzt Lilia Ruprecht, die Regisseurin, macht, ist, dass sie die Hauptdarstellerin, Sophie Hottinger, die stellt diese Posen der Tippi Hedren wirklich nach. Das ist wirklich toll gemacht, aber sie imitiert halt quasi den Film.
Also mit aufgerissenen Augen und die Hände so an die Wangen,
ja,
gepresst.
Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist sehr nah und gut nachgestellt, alle Achtung. Aber es hilft dem Abend eigentlich nicht so richtig weiter, weil das Thema eigentlich ein anderes ist. Das Thema ist ja die Bedrohung. Und die Bedrohung kommt ja durch die Vögel im Film. Und hier ist es so, die Vögel sind im ersten Teil bei Aristophanes so schwingend schlagende schwarze Gestalten. Und das ist schon auch bedrohlich und nicht nur so leichthändig. Im zweiten Teil, wenn die Vögel dann tatsächlich angreifen, dann sind diese Vogelmenschen so pinkfarbene Außerirdische, aber das wirkt weniger bedrohlich als vielmehr so ein bisschen aus der Muppet Show. Das sind so, ja, bonbonfarbene Gestalten, die dann die Menschen anfliegen. Das ist sehr seltsam, finde ich. Also das geht in puncto Bedrohung nicht wirklich auf. Was interessant ist, ist, dass diese ungreifbare Bedrohung, die bei Hitchcock da ist, dass hier lauter Erklärungsversuche gemacht werden. Woran liegt das denn, dass die Vögel hier angreifen? Da gibt es verschiedene Erklärungen.
Jetzt haben wir leider gerade ein kleines Telefonproblem an einer Stelle, wo es um Erklärungen und Gründe dafür ging, warum die Vögel eigentlich angreifen. Bei diesem Abend im Schauspielhaus in Zürich, auf der Grundlage der Vögel von Alfred Hitchcock, aber auch Aristophanes spielt eine Rolle. Und Christian Gampert, der uns jetzt gerade hier ein bisschen technisch abhanden gekommen ist, konnte aber schildern, wie dieser Abend abgelaufen ist am Schauspielhaus in Zürich. Also ein Abend in Zusammenarbeit mit dem Theater Hora. Das sind Schauspielerinnen und Schauspieler mit kognitiver Einschränkung und die Regie hat Lilia Ruprecht übernommen. Wir merken auch gerade, dass wir die Telefonleitung im Moment auch nicht wiederherstellen können. Aber es ist, glaube ich, einiges auch rübergekommen von dem, was diesen Abend in Zürich geprägt hat. Mehr Theater gibt es bei uns übrigens immer am Samstagnachmittag in der wunderbaren Sendung Rang 1 und natürlich auch in unserem Theater-Podcast oder auch immer wieder auch hier bei uns. Und immer natürlich auch in der Hoffnung, dass es da immer auch technisch gut läuft. So, und jetzt geht es uns um eine klassische, kritische Stimme Amerikas, wenn man so will, eine moralische Instanz, die besessen war von Fotografie, die immer wieder über sie geschrieben hat, die selbst auch viel fotografiert worden ist, die das Kino geliebt hat, die es als Schule der Empfindsamkeit beschrieben hat, nämlich Susan Sontag, große Autorin, prägende Autorin. Und die Bundeskunsthalle in Bonn widmet ihr, Susan Sontag, jetzt eine Ausstellung unter dem Titel »Sehen und gesehen werden«. Eine Art Retrospektive, könnte man fast sagen, 20 Jahre nach ihrem Tod. Rudolf Schmitz hat sich für uns umgeschaut.
An der Wand eine Collage von Robert Rauschenberg, zusammengefügt aus Magazinfotografien der frühen 1960er Jahre. John F. Kennedy, Vietnamkrieg, Hollywood-Schönheiten, Rassenunruhen. Daneben ein Plattenspieler mit schwarzer Langspielplatte. The Supremes. Ooh. Was hat das miteinander zu tun? Hier der angesehene Künstler, dort der Nummer 1 Hit der Soul-Pop-Girl-Group. Susan Sontag sagt, wir müssen uns nicht entscheiden für High oder Low, für seriöse Kultur oder Unterhaltung. Wir können beides genießen. Kuratorin Christina Jaspers.
Ich denke, das war ganz revolutionär, dass sie in den 60er Jahren diese Grenze zwischen Hochkultur und Populärkultur eigentlich aufheben wollte. Und als sie in einem ihrer Texte das Gefühl, was ein Bild von Robert Rauschenberg in uns evoziert, mit dem verglich, was ein Song der Supremes in uns auslösen kann, war das wirklich ein Skandal. Auch, dass sie sehr früh zum Beispiel Film als Kunst anerkannt hat, zu einer Zeit, als das noch als was ganz Triviales galt. Sie war also in der Hinsicht immer eine Grenzüberschreiterin.
Eine Grenzüberschreiterin, die ihr Leben als Projekt und Experiment verstand. In Vitrinen der Ausstellung zu sehen, Listen, die Susan Sontag anfertigte, Bücher, die sie lesen will, Wörter, die sie verwenden will, Filme, die sie sehen, Musikstücke, die sie hören will. Außerdem weniger essen, pro Tag mindestens 2 Stunden schreiben, sich nicht über den akademischen Betrieb beklagen, dem Sohn das Lesen beibringen. Wie lässt sich so eine Frau präsentieren, die auf ständiger Weiterentwicklung besteht, vor Neugier und Wissensdurst platzt? Die Bonner Kunsthalle hat sich für eine Folge von Kabinetten entschieden. Alles unter das Motto Sehen und Gesehen werden gestellt, abgeleitet aus Susan Sontags einflussreichem Buch über die Fotografie. Zum Auftakt begegnen wir ikonischen Porträts dieser faszinierenden Intellektuellen. Kuratorin Christina Jaspers.
Sie war selber auch ein sehr beliebtes Objekt von Fotografinnen und Fotografen. Also ich sage mal, ich glaube, es gibt kaum eine Intellektuelle des 20. Jahrhunderts, die von so namhaften Personen porträtiert wurde. Also Peter Hooger, Mapplethorpe, Avedon, Diane Arbus, Henri Cartier-Bresson, natürlich Annie Leibovitz. All diese wirklich bedeutenden Fotografinnen und Fotografen haben Porträts von ihr gemacht und damit natürlich auch ein Image kreiert.
In ihren Anmerkungen zu Camp, eine weitere Station der Ausstellung, feiert Susan Sontag den gesellschaftlichen Aufbruch der 1960er Jahre. Das Schönste am männlichen Mann ist etwas Weibliches. Das Schönste an einer weiblichen Frau ist etwas Männliches, schreibt sie dort. Als Susan Sontag Mitte der 1970er Jahre ihre Krebsdiagnose bekommt, ist sie zunächst am Boden zerstört. Doch dann kämpft sie. Fotos ihrer Lebenspartnerin Annie Leibovitz zeigen es. Im dabei entstehenden Buch Krankheit als Metapher wehrt Sontag jede Schuldzuweisung an Kranke ab. Als bisexuelle Frau ist sie äußerst aufmerksam gegenüber jeder Form von Viktimisierung. Wie sehr es hier um eine Grammatik des Sehens geht, um das schwierige Verhältnis von Ethik und Ästhetik, zeigt dann zu Beginn des Irakkriegs Susan Sontags Analyse der Fotografien aus dem Gefängnis von Abu Ghraib, das Leiden anderer betrachten. Da wurden Foltervorgänge extra für die Bilder arrangiert. Täter und Täterinnen genießen die Selbstdarstellung und die pornografisch wirkende Gewalt. Die Fotos von Abu Ghraib, so Susan Sontag, waren Teil des Verbrechens. Unmöglich der wachen Weltaufmerksamkeit von Susan Sontag in einer Kabinettausstellung gerecht zu werden. Die Bundeskunsthalle Bonn will deshalb auch nur erinnern und Lust auf ein Wiederlesen, eine Wiederbegegnung machen. Dazu darf man dann in einem Kinoraum Susan Sontag beim Filmeschauen über die Schulter blicken. Und hören, wie sie Godards Film »Die Geschichte der Nana S.« von 1962 kommentiert.
Godard verwendet Techniken, die in Fragmente zerlegen, trennen, entfremden, auseinanderbrechen. Das Wichtigste jedoch ist die Trennung von Wort und Bild, die im ganzen Film durchgehalten wird und die völlig voneinander getrennte Intensitätsgrade für Denken und Fühlen erlaubt.
Von den Intensitätsgraden im Denken und Fühlen der Susan Sontag gibt die Bonner Ausstellung immerhin eine Ahnung. Keine schlechte Bilanz für eine längst fällige Hommage.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Über den Verhandlungsstil von Friedrich Merz wurde in dieser Woche viel gemeckert. Und auch im Spiegel wundert sich Anton Reiner über den Mann, der vermutlich der nächste Bundeskanzler sein wird. Wir schreiben das Jahr 2025 und ganz Deutschland pfeift auf Voicemails, schreibt er. Ganz Deutschland? Nein, Der unbeugsame Friedrich Merz spricht immer noch auf Anrufbeantworter. Es geht um die Nachricht, die Friedrich Merz, der Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Britta Hasselmann, auf ihrer Mailbox hinterlassen haben soll. Das kann man aus vielen Gründen kritisieren. Immerhin geht es um eine Änderung des Grundgesetzes und Finanzen in Milliardenhöhe. Aber mal abgesehen vom Inhalt, outet sich Merz damit als der letzte Mensch, der nach dem Piepton spricht, wie Rainer es formuliert. Dabei konnte man nach der Bundestagswahl im Februar eigentlich schon ahnen, dass mit Merz die 90er Jahre wiederkommen. Zurück in die Normalität der Fleischwurstjahre, heißt es im Spiegel, als Männer noch echte Männer und Frauen noch unbezahlte Haushaltshilfen waren. Dagegen ist der Anrufbeantworter ja noch harmlos. Aber bleiben wir in den 90ern, denn in der Taz hält Lars Fleischmann ein Plädoyer für CDs. Der Autor gibt zwar zu, 2015 habe ich selbst einen Großteil meiner CDs in die gelbe Tonne getan. Freunde meinten scherzhaft, dass man daraus noch Untersetzer machen könne oder Lichtspielvogelscheuchen für den heimischen Balkon. Doch gerade weil die CD am Tiefpunkt ist, glaubt Fleischmann an ihr Revival. Von einer sich gerade neu entfachenden Liebe für das Albumformat und präzisen, klaren Klang spricht er sogar. Die Produktion sei billig, heißt es in der Taz. Und selbst in der Gen Z soll auf Insta und TikTok ein kleiner Hype um Discmans entbrannt sein. Wer selbst noch zur Gen Z gehört, mag an dieser Stelle skeptisch sein. Aber irgendwie sind Fleischmanns Nostalgie und sein Optimismus ansteckend. Einer, der nicht in den 90ern hängen geblieben ist, obwohl da die Hochphase seiner politischen Karriere begann, ist Joschka Fischer. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung berichtet Paul Ingendey über die Vorstellung von Fischers neuem Buch in Berlin. Es trägt den Titel »Die Kriege der Gegenwart und der Beginn einer neuen Weltordnung«. Schonungsloser Blick nach vorn also. Für den ehemaligen Außenminister ist inzwischen die ganze Welt zu einer gefährlichen Gegend geworden, schreibt Ingendey und zitiert Fischer, der unsere Lage so zusammenfasst. Europa ist alt, reich und schwach. Seine These lautet deshalb, wir müssen aufrüsten, um abschreckungsfähig zu werden, denn auf die USA ist kein Verlass mehr. Dass Joschka Fischer heute solche Töne von sich geben würde, hätte er in seiner Zeit als aktiver Politiker wohl nicht gedacht. Zum Schluss noch zu einer fiktiven Figur, von der die Feuilletons vom Samstag schweren Herzens Abschied nehmen. Sie entstammt dem Tatort, dem womöglich letzten Lagerfeuer der Nation, wie die FAZ die Krimireihe liebevoll nennt. Seit 2003 gehört der Kieler Kommissar Klaus Borowski, gespielt von Axel Milberg, zum norddeutschen Kultinventar der Fernsehserie. Ach, Borowski, schreibt Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau. Ermittler mit dem vor lauter Aufmerksamkeit und Spürsinn ganz leer werdenden Gesicht und taktlosen Betragen. An diesem Sonntag wird er seinen letzten Fall lösen. Ein fein gemachter Gruselfilm, der den Abschied deutlich erschwert, wie es in der Frankfurter Rundschau heißt. Also, alle ab vors Lagerfeuer für ein letztes Mal Borowski in Action.
Charlotte Weinreich aus den Feuilletons vom 15. März. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, unter anderem auch in unserer DLF-App.